Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur Osterausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de und passend zu Ostern geht's bei uns auch um, naja gut, paar Comebacks. Eduardo Molinari, ganz langsam, da war der Osterschnaps noch drin. Der zum Beispiel, der hat ein großes Comeback auf der European Tour geleistet, aber auch ein paar andere gibt's noch. Luke Donald, der knapp am Comeback-Sieg gescheitert, aber das werden wir euch alles gleich in der Sendung aufdröseln. Wir, das sind natürlich meine Wenigkeit Malte Asmus, aber auch meine beiden geschätzten Kollegen Desiree Wolf und Thomas Wischnewski. Hallo ihr beiden.
Frohe Ostern gehabt.
Ja, heute ist ja noch gerade.
Hallöchen. Aber, ja, es ist ja immer noch ein bisschen Ostern.
Eben. Man weiß ja nie, wann die Leute uns hören. Könnte von daher gehabt zu haben. Nie verkehrt, um nochmal ganz kurz diesen Osterbezug reinzukriegen und die Comebacks. Hören wir doch einfach mal bei Eduardo Molinari rein. Der hatte seit Jahren nicht mehr gewonnen, harte Zeiten durchgemacht und sein Motto oder sein Erfolgsrezept, das hat er nochmal zusammengefasst bei den Kollegen der European Tour.
You know, absolutely. I think it just shows that you should never give up. You should always keep trying, keep working hard. Probably been the player who spent most time on the driving ranges in the last 3 years, I say. And this is just a great reward for so much hard work.
Und diesen Reward, den werden wir natürlich auch gleich besprechen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir starten aber auf der PGA Tour und da gab es keinen Comeback-Sieg, sondern einen Premierensieg von Wesley Bryan und über den sprechen wir jetzt hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
RBC Heritage in Hilton Head, South Carolina. Das ist unser erstes Turnier, was wir besprechen. Heute hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und wir müssen über den Sieger sprechen, über Wesley Bryan, der mit minus 13 sich am Ende durchgesetzt hat, seinen allerersten Sieg auf der PGA Tour eingefahren hat, vor Luke Donald gewonnen hat. Der kam mit minus 12 bei einem Turnier, was ihm besonders liegt, auf den zweiten Platz. Patrick Cantlay mit minus 11 geteilt mit Olli Schneider-Jans und William McGirt. Jeweils bei minus 11 auf dem geteilten dritten Rang. Und wenn wir noch ein bisschen runterscrollen im Leaderboard, dann kann ich euch schon sagen, geteilter 32. Martin Keimer und geteilter 44. Alex Chaker. Aber der Reihe nach, Desiree, der Sieg von Wesley Bryan, das war ein Heimsieg sozusagen.
Das war ein Heimsieg und zwar der erste in, ich glaube, 49 Jahren Turniergeschichte. Wesley Bryan ist eben geboren in South Carolina und hat jetzt als erster Einheimischer das RBC Heritage gewonnen, worüber sich natürlich alle dort auch speziell gefreut haben. Und er hat sich natürlich auch besonders gefreut, dass ausgerechnet dort sein erster PGA Tour Sieg stattgefunden hat.
Und da hören wir mal rein. Interview mit den Kollegen der PGA Tour.
Yeah, it definitely hadn't sunk in yet. And I mean, of all places, right back here, it's where the first one goes down. And I'm going to remember this for a long time.
Na, da kann man sich vorstellen, dass so ein erster Sieg dann lange haften bleibt, Thomas, vor allen Dingen, weil er ja, weil wir das Ostermotto vorhin ausgegeben haben, hat ein Comeback, sich ja auch noch nach vorne gearbeitet hatte.
Ja, er hatte 4 Schläge Rückstand nach der dritten Runde und hat dann das gemacht, was man an einem Sonntag machen muss, als, ich glaube, 6er kam er hoch, hat angefangen, wirklich gutes Golf zu spielen und hat viele Birdies gespielt, vier Birdies in der Reihe gespielt, von der 4 bis zur 7. Und kam stückweise nach oben, kam in Contention, wie man so schön neudeutsch sagt. Wenn andere Spieler vor ihm, Jason Duffner zum Beispiel, die Fehler machten und die Punkte liegen lassen und die Schläge sozusagen verloren, die er brauchte, um ranzukommen. Und hat dann souverän auf den zweiten 9, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, das ist ein Rookie-Year. Der Tour hat ja letztes Jahr auf Web.com Tour 3 Turniere gewonnen, hat sich hochgeschossen relativ schnell, aber hat jetzt das erste Mal ein Turnier gewonnen, das musst du erst mal bringen. Und das RBC Heritage ist ja jetzt auch kein kleines Turnier. Es ist zwar immer das Turnier nach dem Masters, es ist immer so ein bisschen, leidet unter dem Masters so ein Stück weit, obwohl es ja auch ein Jackett gibt. Das ist deshalb auch der Grund, warum Martin Keimer da war, wenn ich mal ein Jackett gewinne beim Golfturnier. Nein, und hat, kommen wir gleich zum Jackett, können wir gleich kommen. Desiree hat schon schwer geatmet gerade. hat das wirklich super gemacht, er hat sehr, sehr souverän gespielt, hat einen relativ schlechten Samstag mit einer 72 gut kompensieren können, Das war Luke Donald, oder?
Das war Luke Donald, ja.
Genau, genau. Hat relativ konstant gespielt, 69, 67, 68, 67 und blieb immer so ein bisschen dran, aber war nie wirklich vorne und hat dann ganz am Ende auch keine Fehler mehr gemacht. Die 16, 17, 18 sehr, sehr schwere Bahnen auf dem Platz ein paar nach Hause gebracht und diese Einschlagführung ins Ziel gerettet, im wahrsten Sinne. Luke Donald, der vor ihm startete, musste ein bisschen, der nach ihm startete, musste noch ein bisschen kämpfen, kam auch nicht ganz mehr ran. Das war eine knappe Kiste. Am Ende des Tages muss ich sagen, das ist dieses Ding in Amerika, da kommen immer mehr junge Leute. Wir haben ja am Anfang der Saison drüber gesprochen, wer die Picks sind, auf die man achten muss. An drei, unter anderem an Olli Schniederjans, das ist immer, wir sind uns hier nicht so ganz einig, auch ein junger Spieler, der nach vorne kommt. Das macht diese Sportart auch so großartig, finde ich, weil du hast dann zwar großer Namen, an Ian Poulter war dabei, Martin Keimer, wie gesagt, aber die jungen Wilden, die Young Guns kommen und ziehen es dann auch am Ende durch. Und das ist echt eine Größe, eine Form von Größe, die musst du erstmal bringen. Also ich bin sehr beeindruckt.
Ja, und vor allem, wie er gespielt hat, er sagt selber, er hat nicht so viele Grüns getroffen, aber das Scrambling war gut. Und da hören wir auch nochmal rein.
I don't even know if I hit that many greens. Honestly, I feel like I was missing greens and scrambling really the last two or three days and still was able to muster up a good score out of it and just being able to look at the board and know that all I needed was a two putt on the last hole was pretty special.
Ja, und damit hat das dann am Ende unter Dach und Fach gebracht, Desiree, und sich das nächste Heimspiel gesichert.
Ja, er ist zwar in South Carolina geboren, aber wohnt schon seit langer Zeit und auch die Eltern eben in Augusta. Und dann kommt natürlich die Frage, wenn er schon in South Carolina einen Heimsieg landen kann, was passiert dann nächstes Jahr beim Masters?
Ja, da hören wir auch mal rein, was er dazu gesagt hat.
Yeah, God, I'm looking forward to it. Get to sleep in my own bed, tee it up.
Ja, im eigenen Bett schlafen und dann eben zum Augusta National fahren und sich vielleicht noch ein Sakko sichern. Thomas hatte ja schon gesagt, es gab ein hübsches Sakko, obwohl hübsch relativ ist die Serie, so ein Holzfäller-Style.
Ja, der Holzfäller-Style hat es nicht auch Jim Furyk mal zu meiner großen Freude getragen. Ja,
das passte sogar gut.
Ja, da hat es tatsächlich auch gepasst. Es ist so rot-grün, Holzfäller-Style kariert. Das alles wäre noch nicht das größte Problem. Wir sind ja an so ästhetische Eigenheiten gewohnt. Aber das Problem war, dass der gute Wesley Bryan in einem knallblauen Polo gespielt hat. Auch das war noch nicht das Problem, auch wenn es für Modebewusste auch schon nicht so ganz passend war. Aber er hatte eine grell pinkfarbene Hose an. Und also wenn du diese Siegerfotos siehst, dann denkst du nur so, also entweder, ich weiß nicht, da muss er sich nächstes Mal besser darauf vorbereiten. Also wenn er in Augusta spielt, erwarte ich dann schon, dass das irgendwas ist, was dann auf Grün auch abgestimmt ist.
Aber würde Pink nicht zu Grün passen?
Pink würde wiederum zu Grün, also das Masters-Jacket hätte, glaube ich, besser gepasst zu seinem Outfit. Vielleicht ist es ja ein Hinweis.
Möglicherweise. Bei Masters hatten sich ja alle, die so in Contention lagen, zumindest farblich so ein bisschen abgestimmt, dass sie am Ende auch durchaus mit dem grünen Sakko harmoniert hätten. Aber vielleicht war es jetzt bei diesem Sakko auch nicht ganz so wichtig in South Carolina. In Hilton Head. Thomas, da waren ja noch ein paar andere in Contention. Wir hatten über Luke Donald schon gesprochen. Der hatte ja auch eine relativ harte Zeit in den letzten Jahren. Ja, auch seit dem, ich glaube, Wells Fargo im letzten Jahr, da hat er dann nicht mehr so viel gerissen. Der ist zumindest jetzt beim Turnier in Hilton Head eigentlich immer gut dabei.
Ja, das ist so ein Turnier, das ihm liegt. Er hat auch schon, müsste auch schon ein Jacket haben von dem Turnier, wenn mich nicht alles täuscht.
Nee, gewonnen hat es noch nie.
Eben nicht.
Achso, ich habe mir gedacht, Luke Donald hätte ich auch schon mal.
Er war so dicht dran immer. Das war sehr knapp.
Ja gut, das ist halt der letzte Schritt, den du gehen musst. Bei Luke Donald ist zu sehen, er war mal die Nummer 1 in der Welt und hat dann angefangen, weil er nicht der Längste war, versucht seinen Schwung umzustellen. Luke Donald war der Spieler, mit dem schönsten Schwung und mit den besten Eisenschlägen überhaupt. Und hat ganz, ganz viele Sachen ins Grün gebracht, wo du sagtest, wow, kann man mal machen. Und hat dann versucht, länger zu werden, hat den Trainer gewechselt, hat den Schwung umgestellt und kam dann in diesen Strudel, das hat man auch eine Zeit lang gehabt, wir erinnern uns daran, so ein bisschen in den Strudel, den du nicht willst. Du kommst dann quasi, willst das, was du hast, nicht verschlechtern und andere Sachen besser machen und dann investierst du da halt die Zeit und dann fängt an dein Eisenspiel, was eigentlich deine Waffe ist, deine Sicherheit ist, auch an zu schwanken. Du triffst keine Drives mehr und wirst immer unsicherer und darunter hat er sehr, sehr lange gelitten. Und Donald ist eigentlich ein Spieler, der immer sehr, sehr ruhig, sehr konstant ist, der sich nie aufregt, der also zumindest nie so wirkt. Und er hat die Länge trotzdem nicht gefunden. Hat dann irgendwie nach zwei oder zweieinhalb Jahren experimentiert, ist er dann wieder zum alten Caddy, zum alten Trainer und hat versucht jetzt, oder versucht gerade wieder das zu machen, was ihn auszeichnet und nicht mehr versuchen, mit den ganzen jungen Wilden irgendwie 20, 30, 40 Yards länger zu schlagen, den Ball, Das ist auch nicht wirklich relevant, wenn du wirklich gute Statistiken hast, wenn du wirklich den Ball so spielst, wie er gespielt werden muss. Und vor allem, deshalb hat ja was Brian gezeigt, wenn du gut scramblen kannst und dafür brauchst du gute Einschläge und auch gute Annäherung, dann ist das nicht so wirklich wichtig, ob du, wie soll ich das ausdrücken, ob du 20 Jahre länger bist oder nicht.
Und das darf halt ich da kurz reingrätschen, weil es gibt einen wunderbaren Satz, den ich tatsächlich zitieren möchte von der PGA-Tour-Website, weil das Problem am Sonntag bei Luke Donald war, dass, das wird durch diesen Satz wunderbar illustriert, weil sie schreiben, on Sunday his short game was a Rembrandt, weil er wirklich unfassbares kurzes Spiel gezeigt hat, while his game of the tee was more finger painting. Und das finde ich einen schönen Vergleich. Also Luke Donald hat wirklich ums Grün rum, was der da an kurzem Spiel gezeigt hat, das hat an seine alte Klasse definitiv erinnert. Weil das war unglaublich. Er hat auch einen Bunker-Shot wirklich so, also er war ein schwieriger, er war im zweiten Bunker hinterm Grün quasi und hatte eine lange Strecke zur Fahne und also das war wirklich nicht einfach zu machen und hat den eingelocht mal zu einem Birdie. Also er hat ja die Runde im Prinzip gleich zu Beginn gefährdet und eigentlich seinen Sieg auch zu Beginn schon gefährdet und dann wieder gut aufgeholt. Aber er hat halt gestreut ohne Ende vom Tee und das ist genau das, was Thomas angesprochen hat. Also durch diese Schwungumstellung sind halt die Abschläge nicht mehr sicher. Und was der aber im kurzen Spiel kann und was er auch, wenn er einen guten Tag hat, beim Putten kann, das ist halt wirklich Weltklasse. Insofern bleibt zu hoffen, dass er da wirklich jetzt da irgendwie das Spiel vom Tee halt auch noch in den Griff bekommt. Und dann, also ich meine, das ist jetzt schon wirklich eine Lachnummer, weil er hat bei diesem Turnier, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, er hat wirklich
Also ehrlich, bei 250 Yards Distance, Driving Distance.
Aber ich meinte, das Turnier hat er jetzt fünfmal, war er Zweiter bei dem Turnier und 10-mal insgesamt war er unter den Top 3 und hast noch nie gewonnen. Also das ist jetzt wirklich eigentlich überfällig, also insofern. Aber du wolltest was zur Driving Distance sagen,
ja, Thomas? Das ist ja das, was wir gerade ansprachen beide. Wenn ihr seine Statistik anschaut, Driving Distance 250 Yards und trotzdem nur eine Genauigkeit von knapp 65%. Also der Platz ist jetzt ein Platz, den muss man ein bisschen anders spielen als diese bekannten großen amerikanischen Wiesen, wo du den Ball hindern kannst, wo du willst. Da ist relativ viel Wasser im Spiel, da musst du schon aufpassen. Aber er war 25 Yards kürzer im Schnitt, also quasi 10% kürzer als das Feld im Schnitt, als Zweiter. Und normalerweise musst du halt sehen, dass du eine Driving Accuracy hinbekommst von 70-75%, dann bist du ganz weit vorne. 64% ist jetzt nicht der schlechteste Schnitt in der Statistik. In der Woche waren es 55. Aber Luke Donald ist halt, wenn du 20 Jahre zu kurz bist, dann muss dein Eisenspiel auch wirklich klappen. Dann muss auch alles zusammenkommen. Und er hat halt zu wenig Greens in Regulation getroffen. 61%, das ist einfach gut. Der Sieger hat auch gesagt, ich habe auch keine Greens in Regulations getroffen. Hat auch nur 61%, also ähnlich wie Luke Donald. Hat auch eine schlechtere Driving Accuracy. Aber dann besser geputtet. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen, sind Kleinigkeiten. Ich glaube, bei Luke Donald ist einfach irgendwann mal, Wesley Bryant war total entspannt. Ich will das Ding hier spielen. Ich will so gut spielen wie möglich. Ich will ins Clubhouse kommen. Und Luke Donald guckt auf Leaderboard und weiß, ich habe jetzt das 10. Mal die Chance, das Ding zu gewinnen. Und das 10. Mal wird das wieder eng. Und das 10. Mal bin ich jetzt wieder derjenige, welcher, ich glaube, dass das eine oder andere an Schlägen dann dazu führt, dass die Spieler ein bisschen gehemmter sind und ein bisschen Angst haben und vielleicht dann Fehler machen, die sie nicht machen würden, wenn sie am Samstag oder Sonntag, am Freitag spielen würden.
Solche Hemmnisse auch bei Jason Duffner, der Grund, Desiree, dass er aus der Führung am Ende noch zurückgefallen ist, eine 76 am letzten Tag gespielt hat. Wenn man da mit den Bilder vergleichen kommt, das wäre ja dann wahrscheinlich auch eher naives Kindergeschmiere, was er da abgeliefert hat.
Ja, es ist generell auffallend, dass die letzten Flights durchaus Leute beinhaltet haben, die wirklich eigentlich zur Weltklasse gehören und die zum Teil schon Major-Sieger sind. Und eben Jason Duffner ist auch einer von denen, die wirklich dann die Schlussrunde also total in Sand gesetzt haben. Graham DeLaet ist ein anderer, der Siegchancen hat, in der 73 gespielt hat. Also da gibt's eine ganze Sorte. Webb Simpson war dabei, eine 74. Kevin Kisner, eine 74. Der wäre übrigens auch so ein South Carolina-Typ gewesen. Ian Poulter mit der 73 auch nach hinten gefallen. Und vor allen Dingen Ian Poulter hat dadurch auch noch seine Tourkarte jetzt verspielt, weil der hätte mit einem, es hieß zwar erst ein 12. Platz reicht für die komplette Spielberechtigung wieder, weil er ja auf einer Medical Exemption spielt, also wegen seiner Verletzung praktisch mit einer Ausnahmegenehmigung. und also einer langen Verletzung. Und jetzt ist aber der geteilte 11. Platz natürlich so oft geteilt, dass das Preisgeld tatsächlich nicht reicht. Und er muss jetzt also beim nächsten Turnier nochmal eine gute Platzierung holen. Aber du hast also tatsächlich diese relativ überraschende Situation, dass die arrivierten Spieler wie Jason Duffner und alle, die ich jetzt genannt habe, da irgendwo in den 70ern rumspielen in der Schlussrunde und sich dann an Wesley Bryan, der ja früher eher, also auf der Web.com, diese 3 Siege, das war natürlich sehr beeindruckend letztes Jahr, aber der kommt ursprünglich vom Trickgolf, ja, also das ist ja eine ganz, ganz witzige Karriere eigentlich, die er da hat, und dass der da einfach jugendlich unbekümmert, wie Thomas es gesagt hat, an die Spitze stürmt, ist schon, ja, es ist schon bemerkenswert, finde ich. Und du hast da vorne eben wirklich auch mit Schneider Jens und auch mit McGirt, der ist zwar älter, aber den kannst du auch noch dazu zählen, der ist noch ein bisschen nicht so arriviert im Geschäft. Dann hast du einfach Leute, die es irgendwie besser über die Runde gebracht haben. Finde ich relativ erstaunlich, weil du hast da eher häufiger den Fall, dass nach dem dritten Tag so ein No-Name in Anführungszeichen eventuell in Führung ist und du damit rechnen musst, oder da bin ich zumindest oft sehr negativ und denke mir dann, naja, ob er das gegen die geballte Erfahrung im Feld dann am Sonntag wirklich durchziehen kann, müssen wir erstmal noch gucken. Mhm. Und das hier ist jetzt genau die umgekehrte Situation. Insofern gibt's auch.
Wobei, was mir aufgefallen ist, ist, dass Jason Duffner hat jetzt ganze Wochenende im Strokes Gained beim Putting, also quasi die Schläge gut gemacht gegenüber dem Feld. Das wird so der Durchschnittsweg gezählt, wie viel Putts wir brauchen pro Runde. Hat Jason Duffner die ganzen ersten 3 Runden immer im positiven Bereich gelegen. Das heißt, er hat Schläge gut gemacht, so 2,5 Schläge im Vergleich zum Feld. Und am Sonntag hat er 3,586 Schläge verloren, während Wesley Bryan 3,6 Schläge gewonnen hat. Das heißt, die Differenz von den beiden hat definitiv auf den Grünen stattgefunden. Mhm. Zumal Jason Duffner 78% Driving Accuracy, 300 Yards im Durchschnitt gedrived, hat auch nur 61,1% Greens in Regulation in dieser Woche. Also das Gefühl haben es alle gehabt. Irgendwie. Die haben alle nur 6 von 10 Greens getroffen. Ist das halt so eine Geschichte, die ist halt bei Jason Duffner in der Tat auf dem Putting Green entschieden worden, also beim Putten entschieden worden, auf dem Greens. Und hat ihn ansonsten hat ihn den Sieg gekostet. Das war ja auch sein Double Bogey. Da hat er ja irgendwie einen Annäherungsschlag gemacht an der 10, an der 13, Entschuldigung. Der war jetzt nicht so berauschend, hat dann irgendwie einen zweiten Bunker gesetzt und hat dann einmal rumgestochert wie ein kleiner Anfänger, würde ich fast sagen, und hat nichts hingebracht. Mhm. Das darf nicht passieren. Wenn du den Ball verlierst und Wasser schlägst, okay, dann kannst du immer einen Double Bogey kassieren, aber wenn du im Bunker liegst und dann irgendwie da nicht rauskommst und irgendwie rumhühnerst, das ist jetzt kein professionell hochwertiges Golf, würde ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Mhm. Der Bunkerschlag natürlich auch ein bisschen schwieriger war, aber das ist halt Jason Duffner ist halt dann am ganz banalen Ding gescheitert, auf den Grüns. Also das ist halt so schnell geht das manchmal, so schwierig ist dieser Sport. Drive for the show und ne, der alte Spruch, am Ende des Tages ist jeder Schlag zählt. Ich hau jetzt alle Phrasen nach der nächsten raus, dass ihr mich rauskriegelt.
Alles raushauen.
Alles raushauen, genau. Hashtag alles raushauen. Das ist aber in der Tat ist Putten ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch auf der Tour. Und die Greens, und die sind auch nicht wirklich einfach auf dem Platz. Und das ist ja auch immer eine Frage, wo steckst du den Ball hin? Green in Regulation ist ja schön, aber wenn du dann 40 Fuß Putt hast oder 50 Fuß und der andere hat einen 3 Fuß Putt, dann ist das natürlich irgendwie schnell, bist du dann auch schlaglos. Und das ist halt, ja, das macht diesen Sport so besonders. An manchen Tagen läuft's, an Tagen wie diesen, ne? Das kommt der nächste Spruch.
Und dann drücken wir, bevor du noch mehr Phrasen raushaust, auf jeden Fall Ian Poulter die Daumen, dass er bei der Valero Texas Open dann nochmal ordentlich Punkte macht und diese 144.669 US-Dollar oder 118 FedEx Cup Punkte holt, um seinen Tourstatus zu behalten. Sonst würde er nämlich auf seinen Past Champion Status weiter sich verlassen müssen. Das würde ihm natürlich auch noch ein paar Einsätze geben, aber so eine reguläre Tourkarte, das wäre für ihn natürlich schon eher das, was er sich erwünscht und was er auch gerne hätte, um dann weiterhin seine Karriere zu verfolgen. Und wir verfolgen weiter die Golfer, gleich allerdings auf der European Tour. Und da schauen wir dann rüber zur Trophäe Hassan Deux nach Marokko.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen. Das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit der Osterausgabe und dem nächsten Comeback, nämlich dem von Eduardo Molinari. Der hat bei der Trophäe Hassan Dürr in Marokko im Royal Golf Dar es Salaam in Rabat nämlich seinen 3. Turniersieg auf der European Tour gefeiert und das nach einer langen Pause, 6 Jahre und 32 Tage, um ganz genau zu sein, habe eben nochmal nachgezählt. So lange hat es gedauert zwischen seinen letzten beiden Turniersiegen und er hat gewonnen mit einem Score von -9 und das musste er im Stechen allerdings absichern gegen den Iren Paul Dunn und den 3. Platz, den holte sich Paul Warwick aus England. Und wenn wir ein bisschen runterscrollen, Sebastian Heisele, der wurde geteilter 19. als bester Deutscher. Und wir müssen noch ein bisschen weiter scrollen, um die anderen zu finden. Die haben nämlich alle den Cut verpasst. So zum Beispiel auch Florian Fritsch oder auch Marcel Siem. Die konnten sich nicht weiter qualifizieren. Bert Rimhammer und Alexander Knappe ebenfalls nicht ins Wochenende gekommen. Genauso wie unsere ehemalige Cutmaschine Maximilian Kiefer. So genug der Vorrede. Wir gehen mal auf das Turnierergebnis von Eduardo Molinari ein. Desiree, eine ganz, ganz lange Pause und auch gar nicht unbedingt jetzt der chancenreichste am Schlusstag gewesen.
Nee, der kam von durchaus ein paar Schläge zurück und hat Paul Dunda dann noch ziemlich meisterhaft eingeholt, was man halt daran sieht, dass die beiden ja auf -9 rauskamen und im Playoff waren. Aber Paul Dunn hat es halt geschafft, muss man in dem Fall sagen, eine -1 Tagesergebnis zu spielen. Und das war eben nicht genug, um Molinari da noch abzuhalten, der eine -5 gespielt hat, was es gab auch noch eine -6, aber also mit eins der besten Ergebnisse war, die an dem Tag gespielt wurden. Und mit dieser Schluss 68, so ein paar 73 Platz übrigens, für die, die jetzt rechnen und sich wundern, mit einer Schluss 68 hat er da halt dann wirklich das noch ins Playoff geschafft, war natürlich auch eine Demonstration, weil er ja dann, er hatte 2 Eagles auf der Runde, wenn ich mich jetzt irgendwie nicht täusche. Das erste war an der 12. Und dann halt noch, was er grundsätzlich gerne mal weiterhilft, ein Eagle auf der 18. Und das hat natürlich ihn dann total ins Spiel gebracht. Also wirklich witziger Verlauf. Eagle an der 12, davor schon ein Birdie. Dann hat er an der 16, hat er an ein paar 4 eine 5 gespielt, also ein Bogey. Hat an der 17 das sofort wieder ausgeglichen mit einem Birdie auf einem paar 3. Und an der 18 eben einen Eagle rausgehauen. Und damit war er halt dann im Playoff. Und insofern war das schon eine ziemlich bewegte Runde. Und er hat dann im Playoff wirklich dann halt auch die immerhin noch so viel Nerven besessen, ich sag's mal so, weil die also beide überhaupt nicht regulär auf dem Grün landeten, aber er hatte noch so viel Nerven, um dann das Paar zu spielen und Paul Dunn hat's nicht geschafft, das Paar auch zu spielen, um dann noch ein zweites Playoff-Loch zu erzwingen und hat dann das Bogey gespielt, obwohl er eine Chance aufs Paar hatte. Und hat ihm damit den Sieg dann überreicht.
Das ist dann sowas, was man dann auch wieder Momentum nennt, denn auch Molinari, der hat gesagt, dieser Boost aus der Back 9, den hat er mitgenommen.
You know, after the 12th hole, I thought I had a chance, and then I missed a short putt on 13. I had another chance on 15, didn't make it, and then when you bogey 16, you think it's almost over because 17 today, it's you're happy with the par. And I managed to hit a great 5-iron on 17 to 7-8 feet, and I made the putt, and you know that gave me a little boost down the last. I still had a chance. I thought if I can make 3 here, then all of a sudden it's wide open.
Und das ist ja auch das, was er eingangs, Thomas, schon gesagt hat, nie aufgeben, selbst von solchen Situationen. Das hat die T-Serie ja auch schon beschrieben.
Ja, das ist halt auch das, was ein Golfsport auch ausmacht. Ich meine, wenn man sieht, was die Serie sagte, 2 Eagles, muss das mal spielen im Turnier und dann spielt er sie auf den 2. Round in der Finalrunde. Das ist jetzt auch nicht so ein, das waren jetzt auch gerade die 18, ist jetzt keine Bahn, wo du einen Eagle erwarten kannst auf der 13, auf der 12, wo er als erste gespielt hat, da haben einige im Eagle geschafft. Das ist jetzt nicht so ein langes Par 5, so ein schwieriges Par 5, aber die 18 ist schon nicht so ganz ohne. Aber er hat ja alles richtig gemacht. Du hast 2 Möglichkeiten. Dann stehst du da vorne und kannst überlegen, okay, ich sichere jetzt Platz 10 ab, was vielleicht ein Ian Poulter gemacht hätte oder Platz 9 hätte machen sollen, was aber die Spieler nicht machen. Die gehen auf den Turniersieg, die gehen aufs Ganze, die gucken auf Leaderboard und sagen sich, komm, ich habe die Chance und ich muss jetzt ein bisschen was zaubern. Das Bogey an der 16 hat er weggesteckt. Ich glaube, da hätten viele gesagt, komm, jetzt ist das Turnier für mich durch, weil ich guckst auf Leaderboard und bist echt definitiv 2-3 Schläge weg, eigentlich zu dem Zeitpunkt über 3 Schläge weg. Und dann kommt ein paar 3 und die schwere 18, oh, da musst du echt was tun. Und dann kommt er und haut's raus. Und das ist halt vielleicht auch ein Stück weit die Erfahrung. Er hat ja sogar mal Ryder Cup gespielt, was wir alle gerne vergessen. War ja mit seinem Bruder zusammen am Ryder Cup 20, ich muss mal überlegen. 10. Ja, 10, ne, genau.
Ja, aber nicht mit dem Bruder zusammen, oder? Waren die wirklich beide gleichzeitig? Francesco war, glaube ich, später dann. Der hat 12 und 14 gespielt, glaube ich.
Ich glaube, die waren sogar zusammen, die Brüder.
Echt? Okay.
Dann ich meine, die waren sogar zusammen. Aber ist egal. Auf alle Fälle war er der Spieler sozusagen, der erste von den beiden, war eigentlich der Spieler, wo alle gesagt haben, okay, der hat es drauf. Und hatte dann Probleme mit der Hand, glaube ich, schwere Verletzungen an der Hand, musste operiert werden. Und dann fängst du halt an, dann verlierst du deine Tourkarte und hast du nicht gesehen. Und da geht es dann natürlich auch um Existenzen. Dass man, Ryder Cup Teilnahme eine ist zwar nett, aber ich glaube nicht, dass du dann schon durch bist mit deiner Karriere, auch gedanklich. Und hat jahrelang gekämpft und hat sich dann wirklich letztes Jahr über die Challenge Tour, das ist ja in Europa, hochgespielt. Ist den Ochsen nicht gegangen, obwohl er den vermeintlich großen Namen hat und hat dann am Ende auch verdient gewonnen und hat auch Leute wie Victor Dubuisson, der ja vor 2 Jahren bei Ryder Cup, oder ist es jetzt 2 Jahre her? Vor 3 Jahren bei Ryder Cup ist es schon her, so geglänzt hat, den man auch nicht mehr so viel hört, hat dann irgendwie das Blut nach Hause gebracht und hat dieses Turnier gewonnen. Und das ist halt irgendwie, ich bin immer wieder beeindruckt. Also nach 6,5 Jahren dann die Nerven zu haben und dann zu sagen, ich gehe auf volles Risiko und ich hau den Ball dahin. Und er hätte ja auch genauso gut schieflaufen können. Dieser Putt war auch irgendwie, ich glaube, 25 Fuß oder so. Das ist jetzt auch nicht so ein 8 Meter Distanz. Das ist, glaube ich, bei den Profis Statistik, meine ich, im Kopf zu haben von 7 oder 8% Machbarkeit. Mhm. Also jeder 12. von den Profis macht den. Den musst du erstmal machen. Und er hat ihn gemacht und hat dann was verdient gewonnen am Ende des Tages, weil Paul Dunn hat verwaltet und hat am Ende leider sich noch auch das Bogey an der 16 kassiert und hat dann irgendwie an der 18 zwar noch einen Birdie retten können, mit einem Birdie sich sogar ins Playoff retten können, muss man dann ja sagen. Hat dann nochmal am ersten Extraloch mit einem Bogey leider, was die gesagt hatte, haben beide sich nicht so mit Ruhm bekleckert. Ich hätte es auch lieber gesehen, die gewinnen das Ding mit Birdie gegen Paar oder Eagle gegen Birdie oder so. Mhm. Hat das Ding dann verloren. Ja. Aber das ist schon Eduardo Molinari, muss ich sagen, ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil das ist ein sehr, sehr sympathischer Spieler. Er war schon immer einer von diesen Sympathen. Ist ja auch einer der Gründe, warum Italien so einen Tennisboom, so einen Golfboom hat. Sein Bruder zusammen. Und sein Bruder ist ja geht ja den anderen Weg. Der sagt, ich will mich in Amerika durchsetzen, ich möchte in Amerika spielen. Einfach, weil ich auch mehr Geld verdienen kann. Mhm. Und versucht das da drüben, jetzt kommt der andere hierher. Ich finde das super.
Ja, und wir hören noch mal rein, wie er sich auch an die schwere Zeit zurückerinnert gegenüber den Kollegen der European Tour.
Yeah, it's fantastic. As I said before, I've been through some very hard times with injuries and bad play, bad form. To be able to win this week just deletes a lot of bad memories and hopefully I can keep going down this road.
Bad Memories, auch wenn man vielleicht auf das deutsche Ergebnis mal guckt. Sebastian Heisele ausgenommen, die Serie. Alle anderen haben den Cut verpasst, aber für Heisele natürlich eine ganz, ganz großartige Woche.
Ja, auf jeden Fall, weil Sebastian Heisele ist natürlich total zufrieden, hat auch getwittert, was für eine Woche, super, fantastisches Event und danke Marokko und so weiter. Also er war ganz, ganz thrilled und ist mein geteilter 19. Platz, können wir jetzt sagen, wieso, aber Sebastian Heisele ist halt jetzt wirklich ein Rookie auf der European Tour und hat sich da jetzt ganz, ganz grundsolide wirklich so ein bisschen stabilisiert. Und insofern ist das jetzt, weißt du, wenn du da über die Q-School kommst und dann, also das hat er im Winter eben gemacht und da hat sich da in die European Tour gespielt, ist dann gleich mal 17. geworden bei der Alfred Dunhill, was wirklich ein tolles Ergebnis ist, und dann nochmal 25. in Perth und hat dann ein paar Cuts verpasst, egal, das ist halt so und das ist noch normal. Und jetzt Rang 19, das sind alles gute Ergebnisse, das ist alles Preisgeld. Wir reden hier natürlich von Peanuts verglichen zur PGA Tour. Wir haben knapp 28.000 Euro für ihn. Aber das ist sein größtes Preisgeld bisher. Und er kann sich im Race to Dubai besser positionieren. Also das ist für Sebastian Heisele wirklich eine ganz, ganz tolle, Sache. Und er ist ja nun wirklich als einziger übrig geblieben. Also das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die komplette Phalanx des deutschen Männerteams, Marcel Sieben, Max Kiefer, Bernd Ritthammer, Florian Fritsch und Alexander Knappe alle den Cut verpassen. Also Max Kiefer übrigens überdeutlich. Also der war der schlechteste von den allen, was ja nun wirklich nicht zu erwarten war. Also ist leider dann wirklich Sebastian Heisel als einziger übrig geblieben. Und das finde ich ganz, ganz toll.
Thomas, was machen wir mit den anderen fünf?
Ja, Marcel Sieben hat das Ding 2013 gewonnen. Das war ja quasi der Auftakt zu seinen großartigen Jahren 2013, 2014 und Anfang 2015. Da sind wir ja schon seit zwei Jahren dabei, so ein bisschen zu verzweifeln. Ist jetzt ein bisschen groß. Alex Knappe ist ärgerlich. Was mich bisher am meisten geärgert hat, war Florian Fritsch. Der ja nun nicht, der wirklich nirgendwo hinfährt außerhalb Europas, wo er nicht mit dem Auto hinkommt. Der wird die lange Pause, Augusta-Pause und davor war World Golf Championship. Die haben auf der European Tour kaum gespielt. Genutzt haben, um nach Marokko zu kommen im Auto und dann fährst du dahin und verpasst um einen Schlag den Cut. Reisekosten außer Spiel sind nichts gewesen, heißt ja so schön, und eine lange Rückreise. Das ist sehr ärgerlich. Für Florian Fritsch hat es mich sehr gefreut, dass er da nochmal ein paar Punkte gut macht. Aber das zeigt auch, wie eng dieses Turnier Golf in Europa ist. Ich meine, an Robert Rock, an David Howell, das sind ja auch keine Namen, wo du so, die haben auch keinen Cut verpasst, wo du sagst, ja, Nicolas Fast, ich meine, das sind große Namen. Das kommt einfach mal vor, wenn 120 Mann antreten, oder 140 sind es, glaube ich, sogar gewesen, und nur 60 plus X den Cut schaffen, dann ist das natürlich irgendwie eine Chance von 1-1, also du es schaffst oder nicht schaffst. Und wenn du nicht etabliert und frisch im Kopf bist und nicht wirklich einer der Top-Spieler bist, die von Haus aus jedes Mal den Cut schaffen, Maximilian Kiefer ist in der Tat das, wo ich gerade ein bisschen am meisten Sorgen habe. Und nachdem er ja jahrelang die Cutmaschine war, ich habe das Gefühl, der will auch zu viel, so ein bisschen dieses Luke-Donald-Phänomen. Also jetzt, ich war dabei, habe zwei Jahre lang gut gespielt, jetzt muss ich den nächsten Schritt gehen. Das kann sein, dass es dieser berühmte eine Schritt zurück ist, um zwei nach vorne zu kommen. Muss man im Auge behalten. Aber das ist schon schwierig für Maxel Kiefer gerade. Und den hätte ich am ehesten eigentlich oben im Cut erwartet. Sebastian Heisele, was du gesagt hast, absolut richtig. Der rockt das, ist jetzt 119 im Race to Dubai. Wäre die Tourkarte fürs nächste Jahr. Nee, 115, ne? 119, ich weiß immer gar nicht. Braucht so und ist halt irgendwie knapp dabei und in der ersten Saison und macht das echt gut. Also da muss man echt so einen Hut ziehen und sagen, komm, entspannt, weiterspielen, geduldig bleiben, Schritt für Schritt gehen. Da ist die Entwicklung zu sehen und bei Maximilian Kiefer ist die Entwicklung momentan leider in die falsche Richtung. Während Knappe so ein bisschen rein, raus, der schafft man gerade mal nicht. Und wie gesagt, Marcel Sieben, da maße ich mir inzwischen kein Urteil mehr an. Ich kann das nicht beurteilen, weil das ist irgendwie... Das ist ein unfassbar guter Golfer, ein unfassbar guter Typ, aber er ist auch unfassbar schnell raus. Wenn man das mal selber mal gesehen hat live, das sind Nuancen. Manchmal habe ich das Gefühl, da fällt ein Blatt Papier runter, ein Blatt vom Baum und er ist auf dem Rhythmus raus. Also natürlich völlig überzogen. Ja. Aber das ist halt schon sehr, sehr kritisch und da muss man gucken, wie das da weitergeht. Keine Ahnung. Also beim Master 7 sage ich lieber nichts.
Deutlich besser das Ergebnis der Damen bei der Parallelveranstaltung sozusagen, ebenfalls Cup Hassan 2, ebenfalls in Marokko. Und darüber sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Jetzt kommen wir zu den Ladies hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Schauen auch nach Marokko. Quasi eine Doppelveranstaltung fand dort statt. Die Ladies European Tour ist nämlich aus der Pause zurückgekehrt. Lala Meriem Cup. So quasi, ja, das Gegenstück zur Trophäe Hassan Dö. Und dort hat sich eine Tschechin durchgesetzt und den ersten tschechischen Sieg auf der Ladies European Tour feiern können. Klara Spilková hat sich durchgesetzt. 280 am Ende ihr Score. Einschlag besser als Susan Pettersen aus Norwegen. Dritte Annabelle Dimmock aus England und Desiree Caro Lampert auf Platz 6.
Ja, Caro Lampert hat da eine tolle Platzierung erreicht. Mit relativ stabilen 4 Runden. 71, 73, 71, 70 und einem Gesamtergebnis von -3. Und da wird sie sich sicher sehr drüber freuen, ebenso wie übrigens Olivia Cohen, die auf einem geteilten 11. Rang sich platzieren konnte mit einem even paar Ergebnis insgesamt nach 4 Runden. Und wir haben aber noch weitere Spielerinnen, die es da geschafft haben, also die den Cut geschafft haben und gute Ergebnisse haben, nämlich Izzy Gapsa und Letizia Rasanderica. beide bei plus 6. Das ist jetzt klingt wahnsinnig hoch, aber es sind tatsächlich sehr, sehr hohe Scores bei den Damen hier auf dem Platz. Beide mit plus 6, aber auf einem geteilten 36. Rang, finde ich immer noch eine gute Platzierung, ganz ehrlich. Und nur eine einzige Spielerin hat leider einen Cut verpasst, das war Anka Lindner. Und insofern haben wir da, also eine, finde ich, insgesamt vom Team her eine deutlich bessere Ergebnisliste als bei den Herren, wo ja so viele den Cut verpasst haben.
Also die Mädels wirklich deutlich besser. Beim Comeback, um nochmal im Thema zu bleiben, der Ladies European Tour hatte ja doch eine etwas längere Pause gemacht. Wir hatten an dieser Stelle ja auch schon mal über die Probleme der Ladies European Tour gesprochen. Die Probleme auf der Ladies PGA Tour, auf der LPGA, die sind deutlich kleiner. Und da gab es auch ein etwas höher dotiertes Turnier, nämlich die Lotte Championship auf den Bahamas. Und da gab es am Ende den Sieg von Christy Kerr, 19. in ihrer Karriere.
Ganz genau. Also Christy Kerr ist ja quasi die Altmeisterin. Es ist sehr unhöflich von mir, aber hat dann doch deutlich mehr Erfahrung und auch schon Lebensjahre als diese ganzen jungen Kolleginnen, die sich ja gerne mal um die vorderen Plätze streiten, und hat da tatsächlich die ganze Erfahrung auch ausgespielt. Und hat ja letztendlich, glaube ich, dadurch auch ihre Flight-Kollegin, die nämlich als Führende in den Schlusstag gegangen ist, Su Yong Yang oder Jang, weiß ich nicht, also eine junge Golferin, die eigentlich da so ziemlich aus dem Nichts aufgetaucht ist, glaube ich, ziemlich eingeschüchtert. Die ist nämlich dann so ein bisschen eingebrochen und Christy Kerr hat wirklich also ziemlich makelloses Wochenende gehabt, ja. Hat am Samstag schon eine 66 gespielt, am Freitag mal eine flockige 62 und hat dann am Sonntag dann wirklich nochmal nachgelegt und hat ganz, ganz souverän, ich würde einfach mal sagen, die junge Kollegin an die Wand gespielt, jo, und sich so den Sieg geholt. Und wir haben Christy Kerr ja noch in sehr negativer Erinnerung, wenn wir aus europäischer Sicht da sprechen, weil sie beim Solheim Cup im Match gegen Charlie Hull gespielt hat, wo Charlie Hull wirklich fantastisches Golf gespielt hat und Christy Kerr hat sie trotzdem quasi mit der Dampfwalze überfahren. Also die kann natürlich fighten und die hat Erfahrung und das hat da wirklich gut geklappt. Und insofern Glückwunsch, ihr 19. LPGA-Tour-Titel, glaube ich, insgesamt, und den hat sie sich aber auch wirklich verdient.
300.000 US-Dollar eingefahren für den Sieg, wenn man das nochmal vergleicht mit dem Preisgeld für Klara Spilkova auf der Ladies European Tour. Das hat doch ein bisschen mehr, die hat nämlich 67.500 Euro kassiert. Und wenn wir nochmal auf das Leaderboard der LPGA schauen, hinter Christy Kerr, Lydia Ko, Inji Chun und die von Desiree schon angesprochene Su Hyun Yang auf dem geteilten 2. Platz. Das sind dann die Ergebnisse dort oben an der Spitze. Sandra Gahl hat leider den Cut verpasst, konnte sich also nicht in das Wochenende spielen, aber an diesem Wochenende gab es von Lydia Ko noch mehr Nachrichten. Desiree, die hat nicht nur den geteilten 2. Platz geholt, sondern auch gleich mal wieder ihren Caddy rausgeschmissen nach 9 Wochen.
Ja, da scheint es nicht so zu funktionieren. Wenn man so ein bisschen geguckt hat, wie die beiden sich auf dem Golfplatz bewegen, würde ich das auch nicht als wirklich harmonisches Miteinander bezeichnen. Also da, ich meine, gut, wenn man das natürlich dann irgendwie daraufhin betrachtet, dann guckst du natürlich auch nur die Bilder an, wo sie halt das gerade wirklich nebeneinander herlaufen und quasi wortlos und sich nicht anschauen. Aber Gary Matthews, also ihr ehemals neuer Caddy, jetzt Ex-Caddy, scheint ihr da auch nicht so irgendwie entgegengekommen zu sein. Es ist für uns schwer zu interpretieren. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und die Kollegen im US-Fernsehen haben, also auf dem Golf-Channel, um genau zu sein, haben das auch so ein bisschen analysiert, und da war ein Spieler da, dessen Namen ich vergessen habe. Ich bin ganz schlecht mit Namen, das tut mir leid. Also ein Kommentator, Ex-Spieler, der gesagt hat, da bin ich ganz da falsch, um das zu beurteilen. Ich hatte in meiner ganzen Spielerkarriere nur 2 verschiedene Caddies insgesamt. Und insofern kann ich das jetzt gar nicht so wirklich nachvollziehen. Aber er hat den schönen Satz gesagt, dass das Problem in der Tatsache, dass Lydia Ko so vieles versucht, um den richtigen Caddy zu finden, möglicherweise darin begründet liegt, dass sie sich selbst noch nicht gefunden hat. Und das, also mit dem ganzen Umfeldkram, den wir ja schon besprochen haben, auch jetzt wieder Schwungumstellung und so weiter, ich meine, wir jammern auf hohem Niveau, in Anführungszeichen, weil sie immer noch Weltranglistenerste ist. Also es ist ein bisschen absurd, da jetzt dann natürlich so negativ drüber zu sprechen, aber es ist halt bei ihr wirklich vieles im Umbruch und sie ist natürlich wirklich so wahnsinnig jung ja schon an die Spitze gekommen, dass sie vielleicht tatsächlich so eine Art Golfpubertät gerade hat und einfach ihren Weg für sich selbst noch nicht so gefunden hat. Und das bedingt dann halt wiederum möglicherweise auch, dass dann der Caddy nicht so passt oder dass man halt versucht, dass dieses eigene noch nicht ganz angekommen sein damit zu kompensieren, dass man halt das Umfeld austauscht. Ja. Keine Ahnung. Aber es wird jedenfalls wieder ein neuer Caddy auftauchen bei Lydia Ko. Und sie ist immer noch Weltranglistenerste, aber Jutta Nugan und auch Soyeon Yoo sind jetzt schon mächtig da ihr auf die Pelle gerückt. Also
macht natürlich Druck, aber Jutta Nugan auch nur geteilte Siebte geworden und da Ko geteilte Zweite wurde, kann sich der Abstand natürlich ein bisschen halten. Aber Thomas, diese ganzen Wechsel, wir haben sie ja schon diskutiert. Caddies hat sie ja schon öfter gewechselt, Lydia Ko. Aber jetzt alles auf einmal und immer wieder, was Desiree sagte, möglicherweise wirklich ein Punkt, dass sie sich noch nicht gefunden hat. Du bist Vater und kannst das von daher auch beurteilen.
Definitiv in dem Alter. Ich meine, die junge Frau ist ja so schnell wie eine Rakete hochgeschossen. Und manchmal ist man an einem Punkt, wo man sagt, okay, warum bin ich eigentlich hier und wie kann ich besser werden? Und sie hat das Gefühl, dass hat wunderbar erklärt, dass die Konkurrenten alle schon an ihr vorbeiziehen und sie müssen noch mehr tun. Und ich glaube, das ist halt in der Tat das sichtbarste Zeichen für Verunsicherung. Was bin ich eigentlich? Wofür stehe ich eigentlich? Wie spiele ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Wo sie hin will, da bin ich mir ziemlich sicher, es ist klar, an die Nummer eins zurück, und zwar dauerhaft. Wie sie da hinkommt, da gibt es natürlich verschiedenste Wege. Und das ist jetzt das große Problem, was sie hat. Kaum Erfahrung im Umgang mit Beratern, weil die Jungs waren da, ging schnell, kam hoch, zack. Also die hat kaum Erfahrung. Jetzt muss ich gucken, wem kann ich vertrauen, wer passt zu mir, wer ist der richtige Ansprechpartner für mich in bestimmten Bereichen. Und da macht man halt auch mal Erfahrungen, die nicht so positiv sind. Ich finde halt nur diese Kurzfristentscheidung, 6 Wochen, 9 Wochen, Caddy rein, raus, das ist in der Tat irgendwie, das ist mehr als bedenklich, weil so ein Caddy ist eine sensible Geschichte, ja. So ein Caddy muss sich auch finden, so ein Team. Das ist eine Vertrauenssache. Bones und Mickelson sind ja so ein bisschen, immer mein Beispiel dafür, Mickelson sagt, Bones hat einen Pick im Jahr, wo er sagen kann, was er macht, was ich machen soll, sonst mache ich, was ich will.
Und auch dann macht er, was er will, aber Bones darf zumindest mal was sagen.
Zumindest das Gefühl vermittelt, er darf was sagen. Ich finde das ein gutes Beispiel, so Mike Greller und Jordan Spieth, die sehr, sehr eng miteinander arbeiten, aber wo der Spieler auch weiß, was er will, wo der Spieler auch weiß, ich bin in mir gefesselt. Der Caddy kann nur sagen, okay, 190 Grad, Eisen 5, hier Wind oben von links, mach das, Drawing rein, die Fahne steht, dann hast du nicht gesehen. Entweder vertraut dir der Spieler oder vertraut dir nicht. Wenn er dir nicht vertraut, dann brauchst du den Caddy nicht. Dann kannst du einen Taschenträger nehmen, in der Tat. Dann kannst du wirklich jemanden nehmen und sagen, oder einen Kart nehmen von mir aus und schieben und sagen, lass mich alle, ich mache meine Dinge eh alleine. Und aber ein Caddy ist auch viel mehr. Ein Caddy ist auch das Runterholen, das Beruhigen, das auch das Signal zu geben, komm, Junge, jetzt läuft dir gerade nicht so schön. Nimm mal ein bisschen weniger Risiko. Oder jetzt läuft es gerade super, tritt mal auf die Bremse, wir liegen 2 vorne. Das sind verschiedene Phasen im Spiel eines Golfers auf der Runde schon und während eines Turniers und im ganzen Verlauf eines Jahres. Da musst du auch miteinander gut klarkommen, menschlich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also von daher, ich glaube, das ist so eine Mischung aus, ich weiß nicht, was ich bin, ich weiß nicht, wen ich will, ich weiß nicht, wen ich vertrauen kann. Da ist das viel, viel Unsicherheit drin.
Und dann gucken wir jetzt nochmal ganz schnell zu den Champions, auf die Champions Tour Mitsubishi Electric Classic. Nennen wir noch kurz das Ergebnis. Stephen Ames, der hat nämlich dort gewonnen. Das letzte Mal hatte er triumphiert 2009. Children's Miracle Network Classic, damals noch auf der PGA Tour. Es war der vierte seiner 4 insgesamten Titel, die er dort auf der Tour geholt hat. Und jetzt hat er das erste Turnier bei den Senioren gewonnen. Im 49. Start hat er mit minus 15 am Ende sich den Sieg bei der Mitsubishi Electric Classic geholt. Vor Bernhard Langer, der mit minus 11 am Ende ins Ziel kam, auf der Schlussrunde nochmal mit einer 65 ordentlich Druck gemacht hat. Da sagt es Ames auch selber, hat er so ein bisschen Angst gehabt, wenn Langer nämlich erstmal ins Rollen kommt, dann rollt er alles auf, aber am Ende hat es nicht ganz geklappt. Für Langer Ames noch abzufangen, geteilter Dritter Fred Funk, David Frost und Joby Brandt, die haben sich durchgesetzt, dann vor den weiteren Kontrahenten und immerhin noch den dritten Platz eingefahren. Und wenn wir dann nochmal auf Bernhard Langer gucken, da fällt auf, er hat eine 73 gespielt am zweiten Tag und das ist das erste Mal, dass er nach 36 Runden mal wieder über Par geblieben ist, Desiree. Auch das ist wieder, weil wir Bernhard Langer ja eigentlich viel zu selten loben, wo wir nochmal herausstellen müssen, das ist eine absolute enorme Strecke.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also, was soll ich dazu sagen? Hast du recht.
Mehr als verbeugen kann man sich davor auch nicht. Und wir sagen erstmal wieder für unsere Osterausgabe heute vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Verweisen euch aber nochmal auf unsere neue Webseite auf meinsportradio.de, denn ihr könnt auch nach Ostern gerne noch Geschenke kaufen oder auf jeden Fall Gutes tun. Und wenn ihr mitmacht bei Anstoß unserer Charity-Aktion in Zusammenarbeit mit Fußballweltmeister Benedikt Hövedes und Lose kauft, die nur 1 Euro übrigens das Stück kosten, dann könnt ihr tolle Preise gewinnen. Wir gehen so langsam in den Endspurt. Es gibt aber noch ein bisschen was zu gewinnen bei Anstoß unserer Charity-Aktion. Schaut nochmal rein, meinsportradio.de/Anstoß und sichert euch auf den letzten Hub doch noch ein paar Lose, um tolle Preise, gestiftet von großartigen, prominenten Sportlern, zu gewinnen.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise, unter anderem von der 8-fachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.